Wenn Sie diesmal recherchieren, dann werden Sie feststellen, dass von 2020, als die Krise losging, bis 2023 habe ich an die Publity weiter geglaubt und habe Aktien gekauft. Nicht an einem Tag, sondern an jedem Tag. Und das über Jahre. Insgesamt habe ich von 32.000 Kleinaktionären für über 100 Millionen Euro Aktien gekauft. Ja, und dieses Geld habe ich verloren. Das war Geld, was auf meiner hohen Kante lag. Ja, und das Geld, was die Gesellschaft auf ihrer hohen Kante hatte, hat sie auch verloren. Also wenn man ein Buch schreiben würde über Immobilien, dann würde mein Buchtitel heißen Lebenslüge Immobilie. Weil jeder glaubt, der versichert sei mir seine Altersvorsorge, aber sie können Dinge nicht voraussagen und Dinge laufen auch mal anders, als man denkt. Und das bedeutet für unsere Städte alles in der Peripherie drumherum. Da gibt es noch ein paar Firmen, die wollen halt für 5, 6 Euro den Quadratmeter mieten. Die gehen halt in eine B-, C-, D-Lage.
Aber es ist halt nicht der Großteil.
Aber ich denke, dass in den Randlagen, dass da 70-80% der Flächen sterben werden. Und das wird einen riesigen Rückbau geben. Das ist auch gut so. Diesen Rückbau kann man vielleicht mal nutzen in Deutschland demnächst, um da Wohnungen zu bauen. Nicht durch Umnutzung, sondern durch Abriss und die Grundstücke anders zu nutzen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wenn ich ein Buch über Immobilien schreiben würde, würde es heißen Lebenslüge Immobilie, sagt Thomas Oleg. Über Jahre galt Immobilienbesitz als sichere Wette. Betongold, verlässliche Altersvorsorge, stabiler Wert. Bis die Logik durch Pandemie erhöhte Zinsen und die allseits bekannten Gründe kippte. Mit der Publity AG kaufte Thomas Oleg über Jahre Büroimmobilien für internationale Investoren. Das Unternehmen ging in die Insolvenz, er verlor viele Millionen. Wir sprechen über diese Zeit und warum er das nicht als Scheitern ansieht. Über die Anfänge, als er einer der wenigen war, die mit NPLs handelten. Natürlich geht es um sein Geschäftsmodell, dem er seit 40 Jahren treu ist. Buy low, sell high. Genau das macht er nun wieder mit der Publity Global in Amerika. Dort geht es für ihn nicht um klassische Büroinvestments, sondern um Grundstücke in Lagen, die sich später zu Wohnstandorten umwidmen lassen. Thomas Oleg teilt seine Erkenntnisse, dass nur sehr wenige amerikanische Investoren in Deutschland kaufen. Die Renditen reichen einfach nicht. Er bewertet einzelne Assetklassen und Deutschland in seiner Abwärtsspirale. Das wird er sich ab dem Sommer von Amerika aus anschauen, denn gerade bereitet er seinen Umzug vor. Und damit ab in den Podcast und viel Spaß mit Thomas Oleg. Immobilieros Podcast. Heute in Frankfurt am Main. Mir gegenüber sitzt Thomas Oleg. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass es klappt. Wir kennen uns schon eine Weile. Wir haben damals in Leipzig mal eine Veranstaltung bei Ihnen gemacht, bei der Publity.
Lange her.
Es ist wirklich, wirklich lange her. In der Zeit ist viel passiert. Deshalb als erstes, wie geht's Ihnen?
Privat bin ich glücklich, wenn Sie geschäftlich fragen. Geschäftlich bin ich zufrieden, die Geschäfte laufen gut.
Gut, dann lassen wir mal so ein bisschen, wir machen mal das, was Sie aktuell machen. Wir dürfen aber auch ein bisschen zurückschauen.
Wie Sie wollen.
Ja. So, also Publity ist zurück. Diesmal mit dem Zusatz Global, richtig?
Ja.
Sind Sie eigentlich ein unverbesserlicher Optimist? Also Sie wählen den Namen, der ja eigentlich, ich sage das jetzt mal so ein bisschen laissez-faire, so ein bisschen beschmutzt ist, weil es nicht so gut gelaufen ist, und machen mit dem weiter?
Naja, ich bin seit über 40 Jahren Unternehmer. Ich bin ja deutlich älter als Sie. Und die letzten 30 Jahre arbeite ich mit diesem Brand Publity, und dieser Brand ist halt international bekannt bei internationalen Investoren, und nicht alle kennen immer nur mich, sondern das Brand, und deshalb sehe ich auch keinen Grund, das Brand zu ändern. Das ist mein Ding, und das will ich auch mit Sicherheit nicht mehr ändern.
Gut, ich würde jetzt mal, also ich gehe davon aus, wahrscheinlich die meisten Hörer, weil es ja ein Podcast für die Immobilienbranche ist, kennen ja. Sie. Ich würde aber trotzdem mal, es gibt ja auch junge Hörer, die noch nicht so lange dabei sind.
Ja.
Also, Sie haben das Unternehmen gegründet als eine Art Dealmaschine im Gewerbeimmobilienmarkt. Sie mittendrin als Investor. Dann wurde umgebaut. Sie sind dann 2022 als CEO zurückgetreten, richtig?
Ja.
Genau, und haben sich auf andere Dinge...
Vielleicht sortieren wir das mal ein bisschen anders. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin seit 40 Jahren Unternehmer, und mein Geschäftsmodell ist relativ einfach. Buy low, sell high. Ich kaufe Dinge ein und verkaufe sie teurer weiter. Das hat sich in 40 Jahren nicht verändert. Das hat angefangen vor 40 Jahren und da habe ich noch gar nicht unbedingt über Immobilien nachgedacht. Da ging es noch um Unternehmen, die ich gekauft habe und teurer verkauft habe. Oder zum Beispiel Börsengänge, eine IPO, das war so die Geburtsstunde auch von Publities, 30 Jahre ungefähr her. Seit 30 Jahren habe ich dieses Brand. Und ja, ich habe die Chancen damals gesehen, Aktienemissionen zu verkaufen. Das war im Jahr 96 bis 2002, also ganz, ganz lange her. Und 2002 war es nicht mehr modern, nicht mehr zeitgemäß, IPOs zu machen und Börsengänge. Das war plötzlich mit dem neuen Markt alles weg. Und dann habe ich mich selber neu erfunden und bin in den Non-Performing-Lohnmarkt eingestiegen. Da haben alle gesagt, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt? Non-Performing-Loan, kennt er sich doch gar nicht aus. Was macht er denn jetzt da? Damals war ich Mitgründer des Bundesverbandes Kreditankauf und Servicing und des NPL-Forum in Frankfurt. Ich habe auch Fachliteratur geschrieben zum Thema Non-Performing-Loan. Und habe mit NPLs Geschäfte gemacht von 2003 als erster in Deutschland. Hab ja auch ein ziemlich großes Rad damit gedreht. Was habe ich gemacht mit den NPLs? Ich habe die billig eingekauft und teurer verkauft. Also ganz normales Handelsgeschäft. Das ging so lange, bis die Banken 2009 alle leer waren. Also die deutschen Banken, ich fokussierte mich ja immer auf Deutschland, hatten keine NPLs mehr, die sie verkaufen konnten. Da war alles abgegrast von allen Investoren, einschließlich meiner Firma Publity AG. Aber die Workout-Abteilungen waren voll mit Immobilienkrediten und diese Immobilienkrediten sollten dann als echte Immobilien verkauft werden, als Büroimmobilien, die damals keiner haben wollte. Das war nach Lehman.
Also.
Nach Lehman. Und dann habe ich das Geschäftsmodell, ich hatte vorher noch nie mit Immobilien gehandelt, dann habe ich das Geschäftsmodell entdeckt und dachte, das ist eigentlich ein super Geschäft. Ja, das muss man aber historisch sehen. Warum war das eigentlich so gut mit dem NPL von 2003 bis 2009? Das konnte man, wenn man NPLs hatte und jeder aus der Welt wollte NPLs haben, die konnte man verkaufen wie warme Brötchen, ja, wie heiße Semmel. Ja. So, und in 2009 wollte die Büroimmobilien niemand haben und ich bin als Pionier wieder, wie vorher bei den NPLs, eingestiegen und habe mir Partner gesucht und habe mit dem Geld meiner Partner diese Büroimmobilien gekauft und habe die in einen steigenden Markt verkauft. Wieder buy low, sell high. Das ist immer das gleiche Geschäftsmodell und das mache ich jetzt schon seit 40 Jahren. So, wo Sie jetzt drauf anspielen, das ist auch das Karussell mal anhält und das Karussell rückwärts fährt. Das müssen wir aber weiter zurückspulen. Das war im Jahr 2021, 2022, 2023. Man kann sich da lange drüber unterhalten, was genau passiert ist und warum. Man muss sich aber die Zahlen mal in Verbindung setzen, was in den Jahren passiert ist. Warum wollte niemand in 2009 Büroimmobilien haben? Weil ungefähr zu dieser Zeit ist Lehman Brothers pleite gegangen. Ja, das Vertrauen war völlig aus der Immobilie raus. Ne? Glücklicherweise ging es dann aber mit Europa mit den ersten Problemen los. Der Euro hatte die erste Europakrise, die Südländer, damals hat man diskutiert, gibt es einen Nordeuro, einen Südeuro und Griechenland war kurz vor der Pleite und dann hat sich die Europäische Zentralbank dazu entschlossen, den Leitzins zu senken. Der Leitzins war damals bei 5%, wurde gesenkt auf 4,5, dann ging der runter auf 3,5 und 2009 wurde er plötzlich gesenkt auf 1%. So, und das war natürlich die Startstunde des Immobilienbooms. Ja, das hatten alle, die in Immobilien investieren wollten, dann als ihre große Chance gesehen. Zu Anfang vielleicht nicht, da waren die meisten Menschen skeptisch, da war ich nahezu alleine bei den Einkäufern dieser großen Hütten, ja. Da sind dann immer mehr Leute nachgekommen. So, und das hat sich dann in 2012 noch verschärft. In 2012 hat die EZB den Zins noch weiter gesenkt auf 0,7. Das heißt, das waren damals ein super Geschäftsmodell und ein steigender Markt. Deswegen kann man sagen, die Immobilienmärkte und insbesondere auch der Wohnimmobilienmarkt, der ist von 2009 bis 2019 oder 20 brutal angestiegen. Dann ging es nur eine Richtung, nur nach oben. Und egal wie blind ein Investor war, der hätte alles kaufen können, der hätte immer damit Geld verdient, weil er in einen steigenden Markt reingekauft hat. Und dann war es plötzlich vorbei. So, und jetzt ist die Frage, wer hätte das sehen können und wer ist schuld? Ne? Das ist ja letztlich, das ist ja der Hintergrund Ihrer Frage, um was ist da genau passiert. Also Fakt ist eins, ich persönlich war völlig überrascht, dass plötzlich Covid kam und dass plötzlich niemand mehr ins Büro geht. Ich konnte mir das in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und das war der erste Schock in 2019, war das, glaube ich. Ne? Das ist Ende 19, ich glaube Dezember 19 ging das in Asien los. So, dann war 2021 eine Katastrophe und dann kam die EZB um die Ecke und hat den Zins wieder aufgedreht. Und den haben die aufgedreht von 0,7, 0,8 hoch auf 4,5 und hinter auf 5%. So, und das war natürlich der Tod, das Geschäftsmodell bei Low Sell High. Klar. Und letztlich ist das wie ein Handelsgeschäft. Müssen Sie sich vorstellen, Sie sind Händler, Sie kaufen etwas billig ein, verkaufen das teurer. Bloß wenn Sie in der falschen Situation ein großes, volles Lager haben, was Sie nicht mehr loskriegen, dann haben Sie ein Problem. Und genau in das Problem ist die Publity AG, aber auch ganz, ganz viele andere Unternehmen reingelaufen.
Richtig. Auch viele andere, ja. NPLs sind jetzt wieder ganz angesagt, kommen wir jetzt aber gleich dazu. Kurze Unterbrechung, im Podcast geht gleich weiter. Ich möchte jetzt mit Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe sprechen. Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Ich habe von euch einen Prospekt in der Hand, da steht von drauf, neue Liquidität, gewohnte Nutzung, Sale and Leaseback. Was ist denn, also ich weiß zwar, was das ist, aber erklär es doch bitte trotzdem nochmal.
Gerne. Wir machen Sell and Leaseback, konkret im Lager-, Logistik- oder Unternehmensimmobilienbereich. Die Idee ist eigentlich immer, dass man sagt, das Unternehmen kann sich auf die wirkliche Nutzung oder das, was es tut, konzentrieren und wir machen alles um die Immobilie. Also sie verkaufen die Immobilie an uns, bekommen einen langfristigen Mietvertrag zurück, wir schaffen es, Nebenkosten zu senken, wir schaffen es, besser in Schuss zu halten, besser Wartungen durchzuführen und das auch preisgünstiger. Und mit der gewonnenen Liquidität kann sich das Unternehmen einfach auf die Kernbotschaft, auf die Kernarbeit konzentrieren, hat Kapital für Wachstum und kann sich so einfach besser aufstellen. Und das machen wir im Hallenbereich gerne hoch und runter.
So, lieber Julius, hat dein Bruder was vergessen?
Was ich noch wichtig finde, ist, die Familienunternehmen oder auch die Konzerne können mit uns wachsen und schrumpfen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt auch, dass es häufig so ist, wenn es zum Wachstum kommt, dass dann die passende Fläche relativ schnell gebraucht wird in der Nähe des aktuellen Standortes oder ein bisschen weiter weg. Und da arbeitet man dann in der Regel mit dem Vermieter auch gern zusammen, mit dem man schon vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Und da können wir helfen. Und beim Schrumpfen ist es ja genauso. Also man muss natürlich auch sagen, da fallen natürlich viele Punkte auch an. Wenn man schrumpft, dann muss man gucken, ist dann die Hallengröße noch die richtige? Eher nicht. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dann kleinere Hallen anzubieten oder auch in der Immobilie zu reduzieren und ein anderes Unternehmen durch eine Umnutzung dann mit hinzuzunehmen. Und das zeichnet uns aus. Und da haben wir natürlich deutlich schnellere Wege als andere Unternehmen, weil wir in dem Bereich sehr spezialisiert sind.
Und dann macht ihr das in ganz Deutschland oder?
Nein, da auch wieder in unseren gewohnten Standorten, also in Magdeburg, in Braunschweig und in Hannover.
Vielen Dank, ja. Ihr beiden. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes, wie immer. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Sie leben ja jetzt auch zum Teil in Amerika. Da ist ja, sehen Sie das persönlich als Scheitern? Sie haben ja jetzt die Marktdynamik erklärt. Haben Sie das auch für sich persönlich mitgenommen? Nein, es konnte keiner die Pandemie vorhersehen. Es konnte auch keiner vorhersehen, dass keiner mehr ins Büro geht.
Ja, Scheitern. Da kann man sich überlegen, was verstehen Sie unter Scheitern? Also ich sehe jetzt nicht, dass ich gescheitert bin und sehe auch nicht, dass meine Geschäfte gescheitert sind. Also ich sehe so, dass ich in 40 Jahren Unternehmertum aus meiner Perspektive, also mich persönlich, ja, 37 Jahre lang sehr viel Geld verdient habe und in 3 Jahren viel, viel Geld verloren habe. So, und ich bin ja genauso Immobilieninvestor und letztlich mir gehörten ich hatte ja Partner in der Publity AG, nämlich meine Aktionäre. Und am Ende des Tages hat mein wichtigster Partner, also eine weitere Person und ich zusammen, rund 98% aller Aktien besessen. Und wir haben dieses Aktienkapital verloren. Ja? Und wir haben auch das damit das Geld, was ich mir auf die hohe Kante gelegt habe, verloren, weil ich nämlich das Geld von der hohen Kante runtergenommen habe und habe den Kleinaktionären die Aktien abgekauft. Wenn Sie dies mal recherchieren, dann werden Sie feststellen, dass von 2020, als die Krise losging, bis 2023 habe ich an die Publity weiter geglaubt und habe Aktien gekauft. Nicht an einem Tag, sondern an jedem Tag. Und das über Jahre. Insgesamt habe ich von 32.000 Kleinaktionären für über 100 Millionen Euro Aktien gekauft. Ja, und dieses Geld habe ich verloren. Das war Geld, was auf meiner hohen Kante lag. Ja, und das Geld, was die Gesellschaft auf ihrer hohen Kante hatte, hat sie auch verloren. Also deshalb sage ich, wir haben drei schlechte Jahre gehabt in meinem Unternehmertum. Das würde ich aber nicht als Scheitern bezeichnen. Das waren die Jahre 2020, 21, 23. Nach 23 habe ich Unternehmer wieder viel Geld verdient und die Jahre davor auch, weil diese vielen Millionen, die ich verloren habe und meine Partner, die haben wir ja vorher gewonnen. Die haben wir vorher verdient. Ne? Und vom Volumen her gesehen, also meine internationalen Partner haben im Milliardenbereich investiert. Sie müssen sich vorstellen, zum einen habe ich mit Geschäftspartnern Kaufladen gehabt. Ja, der Kaufladen gehört uns zu 98% gehört. Und wir haben uns dann über einen Anleihenmarkt, haben wir uns Anleihen Geld geliehen und haben dieses Geld mit investiert. Und wir haben aber auch unseren Kaufladen zur Verfügung gestellt. Wenn amerikanische Partner Häuser gekauft haben, haben die den in unseren Laden gestellt. Nicht so einfach ist das. So, und im Endeffekt haben unsere amerikanischen Investoren alle viel Geld verdient und die haben am Ende sehr wenig verloren, aber im Schnitt haben die mit ihren Investments alle zwischen 12% und 15% verdient und das nicht über ein Jahr, sondern über 10 Jahre und im NPL-Bereich auch, also rund 20 Jahre. Die haben 20 Jahre Geld verdient, wie verrückt. Und dann haben die am Ende 3 Jahre ein bisschen Geld verloren, im Verhältnis gesehen, im Prozentbereich. Und das ist manchmal so, sie können nicht immer gewinnen, sie haben nicht immer das perfekte Momentum und das war das große Pech.
Jetzt schauen wir ja aber auf eine Branche, die insgesamt kriselt und die Branche ist ja sehr stark am Jammern. Na, also da werden ja viele Dinge rundherum verantwortlich gemacht, die sind da ja jetzt sehr klar und haben jetzt so gerade gesagt, ja, das ist halt nicht so gut gelaufen und jetzt geht's halt weiter. Sind wir hier in Deutschland zu jammerig unterwegs? Kommt Ihnen das auch so vor oder bin ich zu sehr in meiner Bubble, in der Immobilienbubble?
Also aus meiner Perspektive wollten alle Investoren in Immobilien investieren. Alle haben vom Betongold gesprochen, egal was sie gekauft haben. Das war 10 Jahre total der Hype und das war ganz toll. Und haben Leute viel, viel Geld gewonnen. Ja, und da war das gut. So, und jetzt haben natürlich am Ende viele Leute Geld verloren. Alle eigentlich.
Auch nicht gut.
Ja, und das ist nicht gut und deswegen ist das so ein bisschen negativ. Aber glauben Sie mir, wenn man mal wieder mit Immobilien Geld verdienen kann, dann werden die Leute auch wieder darin investieren.
Ja. Mhm. Und noch ein Problem, was wir ja hier sehen in Deutschland, die Immobilienbranche hat ja keinen guten Ruf. Ja, also da ist noch immer noch zu viel Bling-Bling in der Branche, ist so ein schönes Zitat, was ich jetzt gerade gehört habe. Nehmen Sie sich das auch mit an? Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, viel Geld verdienen.
Naja, also in den 10 Jahren haben natürlich, gab es viele Glücksritter, alle haben extrem viel Geld verdient. Sie konnten alles kaufen, was sie wollten, haben damit Geld verdient. So, und je nachdem, aus wo sie herkommen, und plötzlich viel Geld haben, das lebt jeder anders aus. Ja, und das meinen sie wahrscheinlich mit Bling Bling. So ist das. Wenn viel Geld verdient wird, wird viel ausgegeben. Wenn wenig da ist, wird wenig ausgegeben. So ist das normal. Und das ist wahrscheinlich die Wahrnehmung. Insbesondere hat die Immobilie natürlich jetzt einen schlechten Ruf, weil Leute damit Geld verloren haben. Also können Sie mal davon ausgehen, egal was Sie gemacht haben mit Immobilien, wenn Sie jetzt auch als Vermögensverwalter, wenn Sie Immobilienaktien gekauft haben, dann haben Sie mindestens 50% Ihres Geldes verloren, egal wie die Firma heißt. Wenn Sie Immobilienanleihen gekauft haben, dann haben Sie in der Regel 90% verloren. Wenn Sie Mezzanin gezeichnet haben, sind die am Ende alle leer ausgegangen. Ja? So, wenn Sie direkt Immobilien gekauft haben, dann haben Sie das Problem, dass Sie heute wahrscheinlich 25% verloren haben. Also wenn man ein Buch schreiben würde über Immobilien, dann würde mein Buchtitel heißen Lebenslüge Immobilie. Weil jeder glaubt, der sichert sein seine Altersvorsorge, aber sie können Dinge nicht voraussagen und Dinge laufen auch mal anders, als man denkt. Und dann führt das zur Situation, wo wir jetzt gerade sind.
Lebenslüge Immobilien, na, schau an. Da würden Ihnen jetzt aber bestimmt ganz, ganz viele Menschen widersprechen. Wir sehen ja gerade, Büroimmobilien ist jetzt mal abgehackt, kommen wir gleich dazu zum aktuellen Geschäft. Aber Wohnimmobilien ist ja gerade die Sicherheit an sich und der Markt zieht wieder an, hört man. Alle freuen sich und es wird als Altersvorsorge ja auch gepriesen. Sie reden jetzt aber als Investor und nicht für den Privatmann.
Ja.
Nehme ich an.
Genau.
Okay.
Also es ist nicht falsch, sich selber eine Immobilie zu kaufen, darin zu wohnen, aber das als Kapitalanlage zu machen, ist es nicht ganz einfach, die richtige Immobilie zu finden.
Ja, so, da sind wir ja jetzt gleich beim Thema. Sie sind wieder da.
Ich war gar nicht weg.
Sie sind in der Öffentlichkeit wieder da, sagen wir es mal so.
Ja.
Erste Frage, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie schon immer mit internationalen Investoren auch gearbeitet haben. Das Vertrauen war nie gestört, also auch wenn man Geld verliert, egal wie viel, also ob das jetzt eine große oder eine kleine Summe ist. Sie haben immer noch arbeiten immer noch mit den Leuten, mit denen Sie auch früher gearbeitet haben. Der Name, ich habe es ja vorhin schon mal so kurz, der Name ist auch nicht beschädigt, also Sie sind da.
Nein, um das mal so zu sagen, die ersten großen Investoren, und die haben mehr wie 97% aller Gelder zur Verfügung gestellt, die wir je investiert haben. Das sind alles Amerikaner. Ja, also der Investor der ersten Stunde, der seit 2009 mit uns zusammen ist, ist Elliott Advisor. Das ist ein amerikanischer Hedgefonds. Ja, der hat mal Argentinien in die Insolvenz gebracht. Ich habe das Theater damals mitgekriegt, weil wir sehr viel Geld von denen hatten. Das ging durch alle Schlagzeilen, durch alle Presse. Und auch die JP Morgan Bank und Apollo, die sehr stark waren, auch in Deutschland, waren ja unsere Geldgeber. Ja? Die haben mir nie vertraut. Die wissen selber, was sie machen. Also stellen Sie sich vor, die haben mir nicht einfach einen Scheck geschickt und sagen, kauf, was du willst, sondern ich habe eine Immobilienstrategie gesehen, habe die davon überzeugt, dann habe ich den einzelnen Assets gezeigt und habe eine Diligence gemacht. Ja? Und dann haben die Kaufentscheidung selber getroffen und dann wurde das in Luxemburger Vehikel abgewickelt und da war ein Luxemburger Geschäftsführer, der hat da aufgepasst und ich habe einfach nur eine Rechnung gestellt, nämlich eine Finders-Fee-Rechnung, wenn ich die Immobilie gefunden habe, wie ein Makler, dann durfte ich die verwalten mit der Publicity AG, dann haben wir eine Asset-Management-Fee bekommen und wenn die verkauft worden ist, haben wir eine Gewinnbeteiligung bekommen. So einfach ist das. Das geht nicht mit Vertrauen. Das sind hochintelligente Menschen. In der Regel waren das keine immobilienaffinen Leute. Ich weiß, bei Elliott zum Beispiel, weil ich zwei Ansprechpartner. Der eine ist von der Ausbildung Atomphysiker und der andere ist Astronaut. Also da denkt man nicht jetzt Immobilienökonom, sondern Mathematiker. Die berechnen, wie die Wirtschaftslage ist, wie die Zinspolitik ist, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und dann treffen die ihre Entscheidung. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Das hat einfach nur letztlich einen Geschäftsbesorgungsvertrag, wenn Sie so wollen, gegeben, in den ich erfüllt habe und den Immobilien gezeigt habe, die wir dann miteinander gekauft haben.
Okay, haben wir das auch geklärt. So, jetzt momentan, Sie korrigieren sofort, wenn ich irgendwas Falsches sage, haben Sie 300 Millionen Assets under Management, vor allem in Amerika, richtig?
Ja.
Gut, und wie sind denn jetzt Ihre nächsten Schritte? Was haben Sie denn so im Kopf, was soll denn jetzt so die nächsten Jahre passieren?
Also ich habe mir vorgenommen, noch 20 Jahre zu arbeiten. Und in den 20 Jahren will ich das machen, was ich die letzten 40 Jahre gemacht habe, bei Low Sell High, also Immobilien kaufen und Dinge kaufen und teurer verkaufen. Also an dem Geschäftsmodell hat sich nichts geändert, an den Investoren hat sich nichts geändert, daran können Sie sehen, sie sind genauso glücklich, die Opportunitäten haben sich geändert. Also wenn ich zu Anfang NPLs gekauft habe, danach in einem steigenden Markt Büroimmobilien, sind das jetzt einfach andere Situationen. Und das wird oftmals belächelt und wir versuchen immer alle Menschen in eine Schublade zu tun. Das hat man bei mir immer versucht. Erst war ich in der Schublade, der handelt doch mit NPLs, dann war ich in der Schublade, bei Ihnen bin ich wahrscheinlich in der Schublade, der ist doch der für Büroimmobilien. Ja?
Richtig.
Im Endeffekt ist das ein Handelsgeschäft. Ja, also wenn bei Aldi zu Weihnachten Weihnachtssachen verkauft werden, dann haben die Weihnachtssachen. Und wenn Silvester ist, dann verkaufen die Raketen. So, und so ist das natürlich, wenn sie Geld verdienen wollen, dann müssen sie das kaufen, was die anderen vielleicht gar nicht sehen, was der nächste Markt ist. Ich habe ja bewusst als erster in Deutschland Büroimmobilien gekauft und als erster in Deutschland NPLs, weil das vorher außer mir so viele Leute nicht gesehen haben. Und dann habe ich die Investoren davon überzeugt, dass die Strategie so richtig ist. Und so sehe ich heute andere Dinge, zum Beispiel in Amerika. Deswegen gehe ich auch dahin, ja, weil ich sehe jetzt in Amerika einen Markt, den gibt's in Deutschland nicht, den gibt's vielleicht viel später in Deutschland. Und den sehe ich jetzt, eine unternehmerische Chance. Und da sagen meine Hedgefonds wieder, du hast recht, wir gehen auf diese Strategie und wir investieren in diesen Markt. Wenn ich jetzt in der Zeitung lese, dann heißt es, ja, der kauft jetzt Büroimmobilien in Miami mit dem Geld dieser Leute. Im Endeffekt geht's um Grundstücke, die gesichert werden, auf denen heute Immobilien stehen, um denen heute Büroimmobilien stehen, aber demnächst vielleicht Wohntürme stehen. Ne? Das ist das Thema. Und das sehe ich aber jetzt nicht unbedingt in Deutschland. Da versuchen das ja auch viele, Büros in Wohnen umzunutzen. Sondern in Amerika ist das eine ganz andere Situation. Vielleicht um das ein bisschen deutlicher zu machen, ist dieser Blickwinkel, den ich da sehe und der uns auch schon seit 2 Jahren das Recht gibt mit dieser Strategie. Also wenn sich vermögende Leute in Deutschland fragen, wo lebt man denn sicher? Dann war die erste Antwort, naja, in London ist momentan nicht so sicher, da gibt's Kriminalität ohne Ende, das wird immer schwieriger. In Europa, Westeuropa ist man sich nicht so sicher, was total safe ist für die meisten Leute ist Monaco, bloß zu klein, um da zu leben. Zürich ist noch ganz okay, aber was total sicher ist, ist Dubai, ja, und deswegen sind in Dubai und in Monaco und in Zürich die Immobilienpreise so explodiert und die reicheren Leute ziehen weg von London, da gibt's auch ein steuerliches Thema, warum die das machen, ja, die ziehen halt mehr nach Monaco, nach Zürich und nach Dubai, ja. Jetzt fällt Dubai auch gerade weg, Dubai hat ja gerade große Probleme mit dem Krieg, ja, so, und so sehen wir das aus unserem Blickwinkel. In Amerika gibt's das auch, in Amerika gibt's das noch viel extremer. In Amerika gibt es ein Gebiet, was sich momentan als großes reichen Ghetto der Zukunft abbildet, das ist eine riesige Insel, die heißt Miami Beach und ist vor Miami. Das ist eine gigantisch große Insel. Ja? So, und da gibt es auch, die besteht aus, wenn man sich das genau mal anguckt, aus 20 kleineren Inseln. Ja? Die bekannteste Insel gerade ist eine kleine Insel, die heißt Indian Creek. Ja? Die ist dafür bekannt, weil jetzt alle Tech-Milliardäre hinziehen. Also da ist jetzt Elon Musk ist da hingezogen, der Jeff Bezos hat da ein Haus, der Zuckerberg hat da ein Haus, ne? Und die Tochter von dem Trump wohnt da, obwohl da, also auf der Insel passen nur 70 Häuser drauf, ne? So, und Surfside, Bal Harbour, die Nachbarinseln, ist das ähnlich, ja? So, und dann fragt man sich als Deutscher, warum ist das eigentlich so? Ja, weil man da wenig Steuern zahlt und weil es da warm ist, ne? Das stimmt gar nicht. Das ist nicht der Grund. Der Grund, warum die Menschen weg aus Los Angeles, aus San Francisco, aus New York dahin gehen, ist, weil diese Inseln alle nur mit Brücken verbunden sind. Und durch die Brücken werden die Dinger sicher. Das heißt, an jeder Brücke, über eine Brücke kommt kein Obdachloser. Arme Leute können nicht über die Brücken laufen, weil da keine Bürgersteige sind.
Also bleiben unter sich so.
Öffentliche Verkehrsmittel gibt es da auch nicht. Ja. Und dadurch gibt es wenig Kriminalität. Ja, wenn sie auf der Fifth Avenue heutzutage überfallen werden und ihre Handtasche ihnen geklaut wird, ist das nicht so schön. Und deswegen gehen sie in reichen Ghettos. Und deswegen können sie jetzt eigentlich die nächsten 10, 15 Jahre jede Immobilie, die sich auf einer Insel befindet oder die in Miami Beach sind, auf dieser riesigen Insel sind, können sich jede Büroimmobilie, jedes Gewerbe, Logistikzentrum, alles, was sie da finden, können sie alles blind kaufen und warten nur noch auf einen steigenden Markt, reißen die Dinger weg und da entsteht Wohnen. Es geht um Sicherheit. Und das ist in Amerika so krass, weil in Amerika gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt Leute, die sind extrem reich und die anderen Leute, denen geht's. Also so eine richtige Mittelschicht gibt's nicht. Es sind viele Leute, denen es richtig schlecht geht. Ja? Und meiner Perspektive nach entwickelt sich Deutschland auch dahin. Das wird vielleicht noch 10 Jahre dauern, aber die nächsten 10 Jahre, ja, ist Deutschland in der Abwärtsspirale und wir werden auch ein größeres Problem haben mit Kriminalität, unser Sozialsystem nicht aufrechtzuerhalten. Und das führt zu krassen Problemen. Und wenn die Sozialsysteme nicht aufrechterhalten werden können, in dem Zuge, wie sie kennen, und da überall eingespart werden muss, ja, dann führt das zu einer steigenden Kriminalität und zu Ängsten und so weiter. Das heißt, eine Ghettoisierung wird es auch in Europa geben, aber viel später. Ich schätze 10 Jahre später.
Deshalb, gut, Amerika ist ja immer ein bisschen vorweg.
Deswegen bin ich jetzt in Miami und deswegen machen wir das da.
Und Sie sehen das aber tatsächlich für Deutschland auch, Ghettoisierung innerhalb der Großstädte sozusagen?
Ja. Also wir haben ja in den letzten Jahren alle nur über die Systeme nachgedacht, die 30-Minuten-Stadt, dass man alles kurz erreichen kann. Oder 15-Minuten-Stadt sogar. Also ich glaube, es viel krasser ist, was wir uns alle nicht vorstellen können, ist, dass es so unfassbar viele Immobilien gibt, die man zukünftig gar nicht mehr braucht. Die, also im Büroimmobilienbereich gehen amerikanische Analysten davon aus, dass Deutschland in den nächsten 5-6 Jahren nicht einen Leerstand hat wie aktuell von 10-12%, sondern einen Leerstand hat von 30-40%. Ja, aber nicht durch Homeoffice oder durch Pleiten, sondern hauptsächlich durch Digitalisierung. Die Digitalisierung schafft Arbeit ab. Ja, die Menschen werden nicht so viele Menschen in den Büros mehr gebraucht wie noch vor wenigen Jahren. Und das nimmt zu durch KI, durch Digitalisierung allgemein.
Nimmt es nicht aber auch zu, frage ich jetzt nur mal so, weil man das ja sehr oft hört, dass eben auch Büroimmobilien in so peripheren Lagen, die einfach schlecht ausgestattet sind, die nicht klimatisiert sind, dass da keiner mehr sein will?
Naja, ich glaube, dass die Städte, also das ist ja, es gibt ein Überangebot von Büroflächen. Ja? Und wenn sie noch Miete haben wollen, da gibt es 2 Möglichkeiten, die Miete da reinzubringen. Also entweder glänzen sie mit einer hervorragenden Lage und ganz tollen Ausstattung und modernen Grundrissen und mit tollen Verglasungen etc. Ja? Oder mit dem Preis, dass sie extrem günstig sind. Aber wie wir jetzt aktuell gerade lernen, macht es der Preis nicht aus, sondern Leute wollen einfach immer billiger, aber auch immer besser. Und deswegen ziehen sich die Innenstädte in Deutschland so zusammen wie so eine Orange. Das heißt, je mehr sie in die Mitte gehen, so süßer wird's, und je mehr sie nach außen gehen, so bitterer wird's und so trockener wird die Schale. Ja, und das bedeutet für unsere Städte alles in der Peripherie drumherum. Ja, da gibt's noch ein paar Firmen, die wollen halt für 5-6 Euro den Quadratmeter mieten. Die gehen halt in eine B-C-D-Lage.
Aber es ist halt nicht der Großteil.
Aber ich denke, dass in den Randlagen, dass da 70-80% der Flächen sterben werden und wird einen riesigen Rückbau geben. Das ist auch gut so. Diesen Rückbau kann man vielleicht mal nutzen in Deutschland demnächst, um da Wohnungen zu bauen. Nicht durch Umnutzung, sondern durch Abriss und die Grundstücke.
Das heißt, die Orange geht dann wieder ein bisschen auf sozusagen.
Ne, die zieht sich zusammen, die Leute gehen alle mehr in die Städte rein. Ne? Also damit sie dann schnell zur Arbeit laufen können.
Aber wenn sie dann in der Peripherie Wohnen bauen, anstatt die Büromobilien, dann zieht sich ja die Orange sozusagen wieder ein bisschen auf.
Ja, genau. Geht aber automatisch einher, wenn weniger Geld verdient wird. Dann gehen die Leute, die weniger Geld verdienen, die müssen weiter nach außen fahren, die mehr verdienen, wohnen in der Mitte. Ja, also wie in Amerika. Also wenn jetzt in Miami, da wohnen ja Leute auf Miami Beach, die wenig Geld haben, ja, die wird man jetzt alle dort entsorgen oder verschieben, dass die weiter wegziehen müssen und dieses Platz frei machen für Reichere. Ja, so, und so ist das in der Innenstadt auch. In Frankfurt gibt es ja auch noch billigere Wohnungen in der Innenstadt, aber raus, in 10 Jahren gibt es die nicht mehr. Dann muss der billig wohnen will, der muss halt nach Neu-Isenburg fahren oder noch weiter weg. Ja, der kann halt nicht mehr in Frankfurt wohnen.
Welche Rolle spielt denn Deutschland für Sie, wenn Sie so drüber nachdenken, als Investmentland? Also wo sagen Sie denn, würde ich gerne investieren? Nö, kommt für mich
also
überhaupt nicht in Frage.
Die Renditen, die amerikanische Investoren verdienen wollen, die sind momentan, das hat sich in den letzten 40 Jahren nicht verändert, die liegen stabil bei 15%. Und das geht einfach in Deutschland nicht. Also wenn Sie heute eine Büroimmobilie kaufen, egal wie der Vermietungsstand ist, der Vermietungsstand wird demnächst runtergehen. Der WALT wird kürzer. Und die Leute haben keine Lust mehr, lange Mietverträge zu unterschreiben. Die Ärger wird größer. Die Miete geht runter. Das macht keinen Sinn mehr. Deswegen sehe ich auch jetzt seit 5 Jahren keinen Amerikaner, der ein Haus hier gekauft hat. Es sei denn, der sieht das so, dass er irgendwas ganz billig schnappen kann als Non-Performing Loan. Und dann handelt er das irgendwie durch. Aber das ist kein Kerngeschäft mehr. Also das sind ein paar 100 Millionen, die jetzt mal einzelne Investoren, mal trauen sich auch die meisten nicht. Also ich kenne jetzt außer Elliott und JP Morgan niemanden, der sich traut, hier in Deutschland Büroimmobilien als NPL zu kaufen. Es sei denn, deutsche Investoren vielleicht, aber von Amerikanern sehe ich da keinen. aktuell und die Rendite, die die in zu Hause verdienen können oder in anderen Assetklassen als Immobilien. Asset ist, also da ist Immobilie gar nicht mehr so modern momentan, weil auch so viel Theater in auch in Amerika, da gibt es so viele leerstehende Büroimmobilien, das ist genauso. Das ist ja weltweit so. Ja, ist das schon ein ganz großes Problem, Investoren zu finden.
Genau, und dann hören wir ja immer innerhalb der Immobilienbranche, Kapital ist im Markt. Läuft alles super, weil wir haben ja sehr, sehr viel zu revitalisieren. Ja, nicht nur Büroimmobilien, wir haben ja auch noch ganz viele Pflegeheime, an denen jahrelang nichts gemacht wurde und so weiter. Also hier jetzt, ich rede jetzt mal wirklich nur über Deutschland. Sehen Sie denn internationales Kapital, was irgendwo rumsteht?
Nee, also ich sehe niemanden, der Lust hat, in deutsche Altenheime oder Pflegeheime zu investieren, der das als Geschäft sieht.
Büro auch nicht, haben wir gerade gehabt.
Büro auch nicht. In Amerika ist das so, dass 50% aller Einkaufszentren pleite gehen. Ich glaube, das wird uns in Deutschland auch noch passieren. Handelsflächen gehen eh zurück. Logistisch gibt's Logistik, der neue Handel, gibt es auch zu viel. Das ist so wird zu sehr dominiert von den großen Mietern, Amazon und Konsorten. Das, mit denen ist auch schlecht Kirschen essen. Das wissen Immobilieninvestoren. Also Immobilieninvestments sind eher negativ belastet. Ja, also damit meine ich jetzt nicht die Wohnimmobilie, sein eigenes Zuhause. Jeder will schön wohnen.
Ja,
Luxusimmobilien ist auch kein Thema für institutionelles Investment. Ja, also irgendwelche Sozialwohnungen neu bauen, rechnet sich nicht. Die Mieten, die gezahlt werden, decken nicht annähernd die Finanzierung oder Baukosten.
Ich glaube, es ist auch zu kompliziert, oder?
Na, kompliziert ist nicht. Es muss halt gefördert werden. Also ohne Förderung funktioniert es nicht. Also wenn Sie jetzt alle erhöhen die Baufortschriften, bauen wird immer teurer. Grundstücke sind teuer. Die Entstehungskosten sind extrem. Finanzierungskosten sind hoch. Da bleibt nichts über. Wenn Sie die Mieten sich anschauen, damit kann man kein Geld verdienen. Deswegen wird ja nicht gebaut. Deswegen haben wir ja Hunderttausende von Wohnungen nicht. Deswegen werden die ja nicht gebaut, weil kein Investor dann Geld verdient. Und jeder Investor, der Geld hat, der sagt, ich leg's doch lieber in ETFs an, ja, als jetzt hier in Immobilien zu investieren und Geld zu wechseln. Warum soll ich mir das antun?
Naja, aber da müsste man ja eigentlich gegensteuern, weil Wohnen ist ja hier in Deutschland, weiß ich jetzt nicht, in Amerika gibt's ja auch so bestimmte Gebiete, wo es auch Wohnungsmangel gibt.
Ja, wir sind aber gerade in einer Marktphase, wo, sagen wir, Unternehmer weniger Geld verdienen als früher. Deutschland ist so ein bisschen in Abwärtsspirale. Deswegen gibt's immer weniger, die sich eine Luxusimmobilie leisten können. Immer mehr junge Leute legen da gar keinen Wert drauf und brauchen keine Villa und wollen eine gute Work-Life-Balance haben. Und
die brauchen aber auch eine Wohnung.
Es gibt einen riesigen Bedarf an Sozialwohnungen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Aber das, wie gerade ausgeführt, rechnet sich das nicht, weil die Mieten, die man da erzielen kann, nicht im Verhältnis sind zu den Investments.
Mhm. Wenn Sie jetzt privat investieren würden in Deutschland, ich nehme an, Sie sind hier in Frankfurt investiert, wir sitzen hier in Frankfurt.
Ich habe gar nichts mehr, denn sonst hätte ich ja Wegzugsbesteuerung zu bezahlen. Ich habe alles verkauft, was ich besitze und habe auch meine Anteile an der deutschen Nachhaltigkeit. Ich habe ja dann auch erkannt, dass es mit Immobilien nicht mehr weitergeht hier in Deutschland und habe dann schon ab 2023, als ich dann ausgestiegen bin aus der Publity, aussteigen müssen, weil ich ja die Neon Equity AG in die Börse gebracht habe, die in Nachhaltigkeit investiert, weil das ein Thema ist, was internationale Investoren interessiert, und habe dann diese Firma auch in die Börse gebracht und habe da wieder meine Investoren mitgenommen, die ich immer hatte, aus den Aktienmärkten, und habe die Firma dann umbenannt auf Deutsche Nachhaltigkeits AG. Sehr erfolgreich, hat mittlerweile 450 Millionen Bilanzsumme, und die habe ich, als mir jetzt klar war, welche Geschäfte ich mit meinen Amerikanern wieder mache, verkauft, weil ich natürlich mein Kerngeschäft wieder machen will, und habe die verkauft und damit alles verkauft, was ich in Deutschland habe, bis auf mein Wohnhaus. Da steht jetzt noch bei Engel & Völkers zum Verkauf. Ich hoffe, das wird jetzt auch klappen. Und ab Mitte Juni bin ich hier weg und wohne nur noch in Amerika.
Okay, jetzt haben Sie gerade noch ein Thema angesprochen, Nachhaltigkeit. Mhm. In Amerika ist das ja so ein bisschen hinten runtergefallen.
Durch Trump, ja.
Wir haben gerade gesagt, dass das ja immer so ein Trend, oder Amerika immer vorweg geht und dann Deutschland immer so ein bisschen hinterherzieht. Glauben Sie, dass das auch aus finanzieller Sicht hier in Deutschland ankommt? Da gibt's ja auch, da ist ja auch die Branche sehr gespalten. Die einen sagen, nein, wir müssen daran festhalten, und die anderen sagen, ah, lass das doch einfach, lass uns einfach bauen.
Ja, Sie machen jetzt einen Talk über Immobilien und jetzt wechseln wir zur Nachhaltigkeit. Aber vielleicht gebe ich Ihnen da gerne nochmal einen Satz, um das klarzustellen. Also Nachhaltigkeit ist ja toll. Und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gegen Nachhaltigkeit ist.
Man muss ihn bezahlen können.
Da gibt es kein Argument dagegen. Und ich glaube, dass der Begriff Nachhaltigkeit, den wird es in 5 Jahren auch schon gar nicht mehr geben, weil Nachhaltigkeit in 5 Jahren normal ist. Und auch wenn Trump jetzt sagt, wir sind nicht mehr nachhaltig und wir wollen kein ESG, dann macht er das letztlich nur, um seine großen Investmentvehikel unter Druck zu setzen, dass sie in Öl und Gas und in Kriegsmaschinerie investieren können. Wenn die nachhaltig draufstehen hätten auf ihren Prospekten, dann könnten die die Geschäfte nicht umsetzen, die Trump gerade braucht. Ich glaube, das ist der Grund, warum Trump gegen Nachhaltigkeit ist, ja, oder gegen ESG, aber in Amerika, wenn ich mit Amerikanern rede, da ist keiner Feind von Nachhaltigkeit. Also jeder versteht Nachhaltigkeit. Und Amerika denken die Leute auch immer nachhaltiger und wollen gesünder leben und wollen gute Sachen essen, wollen mehr Sport machen, wollen länger leben, wie alle. Und deswegen ist das eine Bewegung, eine weltweite Bewegung, die hört nicht auf. Und die wird in 5 Jahren sich so durchgesetzt haben, dass sie normal ist.
Dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen, sondern dass es jeder mitnimmt. Thomas Ohlig, vielen Dank für die Insights. Dann ab Juni eine wunderbare Zeit in Amerika.
Vielen Dank.
Und wenn Sie wieder mal in Deutschland sind, dann komme ich wieder mit dem Mikrofon vorbei und dann schauen wir mal, was denn so passiert ist in der Welt.
Immer gerne.
Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.